Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Namibia, vom letzten deutschen Kaiser Deutsch-Südwestafrika getauft. In dieser Kolonie wurde zwischen 1904 und 1908 der erste Völkermord des 20. Jahrhunderts begangen an Herero und Nama. Im Berliner Haus der Kulturen der Welt fand heute eine internationale Konferenz zum Thema statt. Eine Woche nachdem bekannt wurde, dass die Regierung von Namibia ausdrücklich zusammen mit Herero und Nama das Wiedergutmachungsabkommen mit Deutschland ergänzen will, weil die Bundesregierung nicht völkerrechtlich, sondern nur historisch Schuld am Genozid übernommen hat. Thomas Witzel war für Fazit bei der Veranstaltung. Wer hat heute mit wem diskutiert?
Ja, sehr eindrucksvoll waren die Vertreter der Nama und Herero. Vor allem die Frauen fand ich wirklich sehr bewegend, die heute gesprochen haben und die ganz deutlich gesagt haben, sie wollen hier keine Versöhnung, sie wollen Wiedergutmachung, Reparation für das, was ihnen angetan wurde. Das fängt ja auch an eben mit dem Nachwirken der kolonialen, postkolonialen Strukturen bis heute. Vor dem Völkermord an den Herero und Nama, das waren ja die größten Landbesitzer. Bis dahin besaßen die deutschen Siedler nur wenige Prozent des Landes. Heute nach wie vor besitzen die Nachfahren der weißen Europäer, hauptsächlich der Deutschen, über 40% eben des Farmlandes, nach wie vor in Namibia. Das Landabkommen, das man seit Jahren dort versucht zu schließen, scheitert ja auch. Das geht bis hin, dass eben jemand aus Namibia, wenn der heute zu der Konferenz kommen will, wahnsinnig viel Geld für das Visum bezahlen muss, während wir natürlich als Deutsche visafrei nach Namibia reisen können. Aber vor allem ging es natürlich um die Nachkommen der Überlebenden. Also es sprach heute zum Beispiel, die war wirklich beeindruckend, eine Vertreterin der Nama, Sima Luipert, die hat ein besonderes Kleid an. Das sollte eigentlich die ganze Erinnerung an das, was sie erlitten haben, symbolisieren. Ganz bunt eben, weil nachdem sie aus den Konzentrationslagern gekommen sind, nähten sie sich aus den Fetzen, die sie irgendwie übrig hatten, eben die Kleider. Und sie trug so eine weiße Schürze. Das sollte zeigen eben, dass sie alle als Dienstmädchen für die deutschen Farmer arbeiten musste. Das war auch die Spur, um was es eigentlich ging. Wie war es eigentlich mit den Nachkommen? Also es wurden einige Bilder gezeigt und es sprach dann Esther Mujanje, die ist Ministerin in dieser Regierung, aber gleichzeitig Vertreterin der Herero und nicht vereinverstanden mit dem, was ihre Regierung eigentlich erst verhandelt hatte. Und sie zeigte ein Bild, auf dem war zu sehen eben die Überlebende, nachdem sie aus der Wüste kam, eben ähnliche Bilder, wie wir sie aus dem KZ kamen, quasi ausgemergelte Skelette.
We see women looking like a walking skeleton. You have lost what you had. Your land, the cattle, as we had this morning.
Wir sehen hier Frauen, die wie wandelnde Skelette aussehen. Sie verloren alles, ihr Land, ihr Vieh. Wie fanden sie wieder in das Leben zurück, so dass wir heute als ihre Nachkommen überhaupt hier sprechen können? Stellen Sie sich vor, diesen Frauen wurden die Köpfe ihrer enthaupteten Männer gegeben und sie mussten diesen die Haut abziehen, damit die Schädel nach Berlin geschickt werden konnten, zu wissenschaftlichen Zwecken. Diese Frauen wurden vergewaltigt und gefoltert, aber sie mussten irgendwie überleben. Was machten sie mit ihrem Schmerz? Sie vergruben ihn in ihrem Unterbewusstsein. So überleben wir eben. Aber sie waren traumatisiert und vererbten ihre Traumata von einer Generation zur nächsten, bis heute.
Has been transformed from one generation to where we are today.
Und dieses Nachleben bis heute zeigt sich auch einfach nach diesem Völkermord. Sie kamen ja zurück, das Land war weg. Viele sind ausgewandert. Das hat zur Folge, dass bis heute die Herero, die einstmal eigentlich die Bevölkerungsmehrheit stellten, marginalisiert sind. Und das wurde immer heute wieder betont, auch gegenüber der heutigen Regierung. Sie sind nur Minderheit. Sie sitzen da eigentlich am Katzentisch der Verhandlungen. Und das ist genau der Punkt. Und das Neue ist eben auch, dass Nama und Herero jetzt auch sehr viel mehr zusammenarbeiten, die bisher immer so das Gedenken auch immer getrennt gehalten haben.
Die Rechercheagentur Forensic Architecture gehörte zu den Organisatoren der Konferenz. Wofür steht Ihre Arbeit?
Nun, was ist Forensic Architecture? Da kann man sich erstmal nicht viel vorstellen. Zum Beispiel, also es werden dreidimensional Virtual Reality Räume hergestellt, zum Beispiel in NSU-Morden, um nachzustellen, hat dieser Verfassungsschutzbeamte den Mord, den Toten sehen können oder nicht sehen können. Das wird vielfach eingesetzt. Mittlerweile wird es auch ganz stark in der Erinnerungskultur eingesetzt, von Gedenkstätten, um im Räume nachzubauen.
Und was ist über 100 Jahre nach dem Völkermord an Nama und Herero noch zu konstruieren?
Das ist ja genau das Spannende. Schauen wir uns hier an. Hier haben wir die Gedenkstätten. Wir haben die Konzentrationslager. Wir haben also all diese Orte, an denen wir uns erinnern können. Dort ist buchstäblich das Gras über die Geschichte gewachsen. Es gibt gar keine Spuren mehr. Aber es gibt Fotografien, die man gefunden hat in den Archiven. Aber man kann sie nicht zuordnen. An welchen Orten sind die eigentlich gemacht worden? Und jetzt kann man per Computerhilfe eben anhand einiger Details nachweisen, das ist hier fotografiert worden. Hier gibt es eine markante Gebirgslinie. Und dann setzt man diese Fotos zusammen und plötzlich hat man einen ganzen großen Raum, wo man dann erkennen kann, hier sind Dörfer, hier waren mal Dörfer, die kann man hier auf diesem Foto sehen und jetzt kann man sie auf der Karte lokalisieren. Oder wo waren die Konzentrationslager? Die sind heute längst überbaut in Windhoek, mitten in der Stadt. Gibt es keine Spuren, keine Gedenkzeichen? Also das ist der Beginn einer Erinnerungslandschaft, weil sie ja gar nichts haben dort, wo sie sich erinnern können. Oder in der Wüste, wo diese Wasserlöcher waren, die die deutschen Schutztruppen vergiftet haben. Die kann man dann wieder lokalisieren. Dort fand man dann auch wieder Gebeine. Also so entsteht quasi virtuell eine Erinnerungslandschaft.
Und diese Erinnerungslandschaft, lässt die sich von Namibia aus auch auf andere Länder, gerade in Afrika, übertragen, wenn wir aus der deutschen Perspektive da drauf gucken?
Das ist ja ganz typisch eben, dass in diesen Kolonialländern keinerlei Spuren dieses kolonialen Verbrechen übrig geblieben sind. Denken wir an Deutsch-Ostafrika, Tansania. Zur gleichen Zeit fand dort der Machi-Machi-Krieg statt, den noch viel weniger Leute hier überhaupt kennen, obwohl er noch wesentlich mehr Opfer gekostet hat. Dort war die Taktik eben der verbrannten Erde. Die deutschen Truppen haben einfach alles verbrannt. Das führte zu Erosion und verwandelt die Landschaft. Und darum geht es auch in diesen Projekten, um zu zeigen, wie verwandelt sich das Klima, wie verwandelt sich die Landschaft durch diese Kriege, durch diese Eingriffe. In Tansania hat es dann zum Beispiel zur Folge Erosion. Erosion legt den Boden frei. Dadurch wurden diese berühmten Dinosaurierknochen gefunden, die heute im Berliner Naturkundemuseum stehen, wo sich dann Klimaaktivisten festkleben können.
Da lässt sich eigentlich gar nichts weiter zu sagen. Vielen Dank, Thomas Fitzel, über die Konferenz zum Genozid an den Herero und Nama in Namibia Anfang des 20. Jahrhunderts. Jetzt hat Birgit Dölling das Wort.